Herzlich willkommen. Danke, dass ihr alle hier seid. Ich möchte mit euch heute über das Thema Spam reden. Ganz neu modern spricht man lieber auch von Mail Security, weil die Aspekte überlappen sich da irgendwo an der Stelle auch immer ganz, ganz dolle. Im Privaten würde ich immer von Anti-Spam irgendwo reden, ja, weil das Problem, was ich da habe, gucke ich in den Unternehmensbereich, ist Mail Security natürlich ein ganz anderes Thema. Mein Name ist Carsten Rosenberg, ich bin von der Firma Heinlein, bin dort im Consulting tätig und dort vor allem im Bereich Mail Security. Ich habe leider vergessen, den letzten Slide noch mit einzufügen, und zwar eigentlich die Unternehmensvorstellung. Heinlein an sich ist mit dem Gründer Per Heinlein, der heute noch Geschäftsführer ist, seit über 30 Jahren im Linux-Business, ganz viel auch bekannt, eben gerade im Mail-Bereich. Per Heinlein hat sowohl Bücher über Postfix geschrieben, über Dovecot, und ist seit Jahren auch als Trainer für Mail-Infrastrukturen unterwegs gewesen. Wir haben immer noch unsere Akademie. Genauso betreiben wir ein eigenes Hosting und so weiter. Und mittlerweile, gerade in der Pandemie, sind wir ganz stark gewachsen. Wir haben nämlich auch zwei neue Gruppen hinzugekommen. Das ist einmal Open Talk, das ist eine Videokonferenzlösung, komplett neu geschrieben in Rust. Und ganz, ganz neu haben wir jetzt die Kollegen von Open Cloud, was in der Form ein Enterprise File Sharing Tool dann soweit ist. Zu unserer Gruppe gehört außerdem noch der E-Mail-Provider Mailbox.org. So, Thema hier immer noch, gerade wo Cloud eigentlich lange großes Thema war, jetzt vielleicht auch ein problematisches Thema mit den aktuellen politischen Ereignissen. Und die Frage ist, lässt sich sowas heutzutage noch auf gutem Niveau, das heißt eigentlich im Unternehmensbereich, je größer man ist, muss das immer Enterprise heißen, eben noch lokal betreiben. Vor allem jetzt vielleicht auch ohne, dass ich zusätzliche Ressourcen irgendwie von außerhalb des Kontinents brauche. Ich habe vorhin bei dem KI-Vortrag fand ich den Titel so schön wolkenlos zurückübersetzt. Das finde ich eine wunderbare Einstellung dafür. So, was ist Spam? Eigentlich immer noch genau das gleiche Kram, wie wir es früher hatten. Es nervt immer noch. Wir können auch an manchen Stellen gar nicht so hart sein mit den Spammern, weil Newsletter-Ersteller manchmal nicht besser sind. Das heißt, es ist nicht so viel einfacher geworden, wie man das gesagt hat. Bill Gates hat ja 2004 mal behauptet, so 2 Jahre noch, dann gibt's das Thema mit dem Spam nicht mehr. Aber solange sich damit Geld verdienen lässt, in irgendeiner Form, ob es jetzt mit Fake-Shops sind, mit Verkauf von sinnlosen, mit kleinen blauen Pillen oder mit eben Daten abgreifen, werden wir auch weiterhin das Problem haben. Ne, E-Mail ist das neue Fax, ist eigentlich auch schon seit Jahrzehnten tot. Aber was würde passieren, wenn wir E-Mail zu morgen abschalten? Das Ganze würde sich verlagern in irgendwelche WhatsApp, was weiß ich, welche Chats wir dann nutzen. So, Phishing selbst ist natürlich erstmal für Unternehmen ein Riesenproblem, wenn denen die Daten rausgetragen werden, wenn denen die Unternehmen verschlüsselt werden, kann das geschäftsbedrohend sein. Bei privaten Daten hat man immer gesagt, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber jetzt in Zeiten, wo KI-Systeme irgendwo sämtlichste Daten aus dem Internet zusammenquallen und dann, wer weiß, was ChatGPT dann irgendwann über einen zu berichten weiß. So, Ransomware, Erpressung mit abgeflossenen Daten gibt's genauso noch. War jetzt in letzter Zeit nicht mehr so aktuell mit im E-Mail-Bereich. Ja, ausgehend schlechte Mail-Hygiene versaut mir die Reputation auf der anderen Seite. Wo kommt der Spam eigentlich her? Der ist fast 100 Jahre alt, ist 1937 auf den Markt gekommen, steht heute noch in jedem Supermarkt, heißt hier vermutlich eher Frühstücksfleisch. Das ist tatsächlich der Originalbegriff, mit dem wir heute unseren Spam bezeichnen. Warum das so ist, müsst ihr bei Monty Python mal nachlesen. So, das heißt, Spam ist eigentlich gar kein Fachbegriff oder irgendwas. Es gibt sowas noch Junkmail, irgend sowas. Das würde eigentlich viel besser passen. Spam kommt tatsächlich aus einem anderen Bereich. habe ich gleich noch eine Zeile hier dazu. Insgesamt also reden wir eher unerwünschte Nachrichten. Das sind jetzt oben einfach so Meldungen, die ich irgendwann mal aufgeschnappt habe. Vermutlich könnte man das noch lange, lange fortführen. Das heißt, unerwünschte Benachrichtigungen, Fake-Sachen, irgendwelche Spam-Wellen gibt es scheinbar schon länger. Ne? Also gerade 1520, das war so die Zeit, als der Buchdruck erfunden wurde. Das heißt, ich konnte Flugblätter drucken. Das 1864, da Telegrafennetzwerke, die hatten nachher eine Broadcast-Funktion. Und hier ging es darum, dass eben britische Politiker eine Nachricht oder eine Werbenachricht von einem Zahnarzt aus Boston bekommen haben. So, da können wir ja weiter scrollen, es geht immer weiter, beabsichtigt, nicht beabsichtigt, in irgendeiner Form war es dann zumindest immer unerwünscht. Ne? Oben hier 1980, dieses Usage of Term Spamming, das ist tatsächlich von diesem Monty Python Sketch in irgendwelche Online-Spiele übergegangen und von daher haben dann die Leute angefangen, von Spamming zu reden und später eben unerwünschte Nachrichten spammen. So, dann die Hochzeit, die Outlook-Würmer, die unterwegs waaren. Wir hatten nachher Massen an Windows-Botnetzen, die gerade hier in dem Bereich 2004 und 2005 da irgendwo dabei waren. Ne? Die Rechner hingen noch per Modem teilweise direkt am Internet. Das heißt, es war total easy, die alle zu übernehmen. Heutzutage ist das weitaus professioneller, es werden immer noch Accounts gekapert, die dann übernommen werden, aber die Spammer senden heute nicht mehr aus Botnetzen. Ne? Sie haben entweder eigene Server oder geknackte Accounts, die sie da an der Stelle noch benutzen können. So, dazu kommt noch, wo wir quasi heute überlegen, was kann KI alles tun, freuen sich tatsächlich die ganzen Leute, die Spam-Kampagnen anlegen. ChatGPT kann für sie alles vordefinieren. Ne, falls ihr mal Spam bekommt, so der auf Deutsch euch anspricht, ich hoffe, ich treffe sie bei bester Gesundheit, dann wisst ihr schon, wo das höchstwahrscheinlich herkommt. Ja. Was hat man dagegen getan? 90er, ganz einfach, ich sperre ein paar IP-Adressen. Später habe ich ganze Listen gepflegt. Als die Listen lang wurden, haben die Leute sich die Listen ausgetauscht per FTP und so weiter. Und irgendwann, als man das noch schneller haben wollte, sind die RBLs entstanden. Real-Time Blacklists. Und eine der redundanten und hochverfügbaren Datenbanken in den 90ern war das DNS. Deswegen machen wir heutzutage diese RBL-Abfragen tatsächlich immer noch gegen bestimmte DNS-Zonen. So, als das nicht mehr reichte, Spam Assassin, Amavis, MimeDefang und so weiter, die kommen so alle aus den Ende der 90er. Da ging es dann schon darum, regelbasiert gegen Spams vorzugehen. Und zwar beim Spam Assassin dann E-Mail-Inhalte, wenn im Subject Viagra kaufen drinsteht. So, das sind dann hier schon Sachen, also die Idee gab es ab 2002, wurde das mal implementiert. Das heißt, Bias ist eine Wortstatistik. Viagra und Kaufen kommen zu 99% in Spam-E-Mails vor. Ne, auf der Basis ist das irgendwo. Graylisting heißt, alle unbekannten IP-Adressen lehne ich erstmal ab. Oder temporär lehne ich sie ab. Weil ich weiß, ein richtiger MTA kommt nach 5 Minuten wieder. Der beherrscht nämlich Queuing, das heißt, er kann das SMTP-Protokoll richtig sprechen. Das konnten die ganzen Botnetze nicht. Das heißt, das waren so alles Tools aus ihrer Zeit. Graylisting machen wir auch ein bisschen heute noch, aber nicht mehr so in der Form, wie man es früher hatte. RSPMD ist kein Kind aus den 90ern. Sondern kam in der, wurde um 2008 gegründet, das Projekt. Und eigentlich nur, weil jemand, der ziemlich gut C programmieren konnte, bei einem Mail-Provider war und sich darüber geärgert hat, dass der Spam-Assassin so langsam läuft und so viele Ressourcen braucht. Das heißt, er hat einen Parser geschrieben für Spam-Assassin-Regeln und hat das versucht, möglichst optimal dann laufen zu lassen. Daraus ist dann der RSPMD entstanden, wo dann immer weiter Dinge drumherum gemacht wurden. Der Weselot, der das Projekt gegründet hat und immer oder das ist sein Projekt ganz einfach, hat großen Spaß, solche Dinge zu optimieren. Und von daher sind da auch viele dieser Ideen dann so mit eingeflossen. So, richtig los ging es 2015. Da war er dann auch bei einem Mail-Unternehmen angestellt, wo er Vollzeit dann auch den Airspan B weiterentwickeln konnte. Natürlich ein bisschen auch im Sinne der Firma. Aber dort kann man sehen, dort kamen die ganz viele Commits dazu. Dort sind viele von diesen Plugins dann auch erst entstanden. Das heißt, im Großen und Ganzen, die Architektur, die Idee ist, sagen wir, bestimmt 15 Jahre moderner als das, was wir aus dem Spam Assassin kennen. Ne? Also keine Frage, Spam Assassin, die machen auch viel. Das Release 4 sah jetzt auch wieder gut aus. Aber so einfach die Ansätze, die Denkweise sind jetzt aus einer anderen Zeit. So, wie kriege ich das Ganze jetzt in meine Mail-Infrastruktur rein? Dafür gibt es das Milter-Protokoll, was in der Form den großen Vorteil hat, zumindest wenn man einen Postfix betreibt, dass die E-Mail nicht mehr rumgeroutet wird. Ich weiß nicht, ob ihr mal Amavis betrieben habt, so diese Einbindung Content-Filter, und dann wurde die E-Mail rausgeschickt, dann kam sie über einen Highport wieder rein, und das heißt, sie ist eigentlich, kam im Postfix an, wurde einmal weggeschickt, kam dann wieder, und ich hatte das Ganze doppelt und dreifach. Das Ganze fällt mir mit dem Milter schon weg. Der ist quasi nur, sitzt nur daneben und lauscht so ein bisschen. Ne? Der kriegt immer so Informationshäppchen übermittelt, diese Milter-Makros da vorne. Nachher auch den E-Mail-Inhalt und gibt eigentlich nur Kommentare dazu ab. Ist okay, ist nicht okay, so die Richtung. Das heißt, eigentlich Postfix und RSBMD arbeiten unabhängig voneinander, und wenn einer von beiden sagt, die E-Mail möchte ich nicht, wird das Ganze abgelehnt. Ne? Oder anders gesagt, es müssen beide zustimmen, dass das Ganze durchgeht. So, was ist konkret anders? Erstmal, der Kern ist in C geschrieben. Also das heißt, alles, was in irgendeiner Form Performance braucht. E-Mails auseinandernehmen, signieren, irgendwelche Verschlüsselungsgeschichten, Hashes bilden und so weiter. Dafür gibt es alles C-Funktionen. Reguläre Ausdrücke kann man mit einer ursprünglichen Intel-Erweiterung mit Hyperscan nochmal extra kompilieren, ne, damit sie explizit auf diesen x86-Prozessoren sehr, sehr schnell laufen. Dafür gibt es auch Entsprechungen bei ARM als auch AMD. Die sollen nochmal Faktor 10 schneller laufen, als es Standard-PCIe sind. Ne, dann gibt es so eine Geschichte, Abstract Syntax Tree. Ich sortiere die notwendigen Funktionen nochmal neu, dass ich vielleicht maximal viele gar nicht ausführen muss. Und die gesamte Verarbeitung passiert asynchron. Das heißt, es passiert im Hintergrund, und wenn ein Ergebnis kommt, dann hole ich die Funktion einfach wieder vor. Die Regelwerke, die mitgeliefert werden, sind ganz grundlegend. Ne? Zum Beispiel endet das Subject mit Fragezeichen, sind Emojis im Subject. Solche Geschichten, das wird alles mitgeliefert. Ne? Wie viele Received-Zeilen sind drin? Ihr könnt euch das aber nicht so vorstellen, wie es der Spam Assassin macht, dass täglich irgendwie überarbeitete Regeln irgendwie reinkommen. Die werden mit den Releases soweit dann auch mal überarbeitet, die Regeln. Aber dadurch, dass teilweise sogar Lua-Code da drin vorkommt, fände ich so einen automatischen Update-Mechanismus auch, der müsste gut abgesichert sein. RSBMD kennt dafür weitaus mehr Plugins oder Module. Das sind jetzt Dinge, in denen ich noch weitaus besser dann nachher arbeiten kann, vor allem, wenn man sieht, flexibler als in anderen Tools. Ne? Hier kann ich dann eben auch hier so HTTP, irgendwelche lokalen Listen, DNS und so weiter, die kommen dort mit rein. Und dadurch, dass es diese Datenbankunterstützung gibt, kann ich hier auch mir Daten wegspeichern. Und zwar so sehr einfach, und das machen viele Plugins auch, und darauf basieren dann im Endeffekt auch die selbstlernenden Mechanismen. Das andere ist Selectors, das ist eine wunderbare Idee. Ich kann an verschiedenen Stellen aus E-Mails bestimmte Sachen raussuchen. Habe ich gleich ein Beispiel dazu. So ein bisschen Pipelining, das heißt, ihr könnt vordefinieren, was aus der E-Mail rausgezogen werden muss, und frage und benutze diesen Wert, um damit zum Beispiel eine Liste abzufragen. Ne? Oder das DNS oder irgendwie so. Das heißt, ja, Authentifizierung in sowas, DKIM ARC, BIMI gibt es auch, obwohl das, sind wir alle nicht so überzeugt von. Insgesamt, genauso kann er das Ganze auch signieren. Ne? Also DKIM-Signatur, ARC-Signatur geht auch. Die Erweiterung des Ganzen mit Lua geht ja, geht eigentlich relativ einfach, geht auch mit sehr wenigen Zeilen Code, kann man sagen. Es gibt eine komplette Library, die ganzen Funktionen sind beschrieben. Und ihr könnt einfach so, es gibt zum Beispiel eine Lua-Funktion, die sagt, gib mir mal alle URLs, die in dieser E-Mail vorkommen. Ne, ob das jetzt im Subject ist, ob es ein Dings ist, und ihr könnt dann irgendwie in Lua kurz durchiterieren, ob da irgendwas drauf ist oder so. So, das waren jetzt alles erstmal so Erkennungen. Hier kommt jetzt nochmal Composites. Das ist jetzt eine Funktion, die Dinge kombinieren kann. Ich weiß nicht, wenn du das kennst, Spam Assess Meta-Rules, das geht in die gleiche Richtung. Das ist eine zentrale Komponente bei uns, weil wir erstmal gucken, dass wir nicht sofort draufhauen und sagen, wollen wir nicht, sondern dass wir eben erstmal erkennen, dann Dinge kombinieren und daraus unsere Schlüsse ziehen. So, da sind die wichtigen Plugins hier, Multimaps, das ist so Listen abfragen, wir können Antivirus, das heißt externe Tools soweit abfragen, ne, Reputationen, die sich selbstständig mit aufbauen, das ist ein der großen Vorteile, dass ich eben nicht nur auf externe Ressourcen angewiesen bin, sondern sowas zum Beispiel auch selbst mache. Hier ist eine IP-Reputation mit drin, das könnt ihr auch auf ganz viele andere Basis machen. Ne, ihr seht auch hier, es geht ein bisschen weiter, das heißt, die IP kommt zwar aus Österreich, aber Österreich ist negativ, das heißt in dem Sinne positiv, ne? Also hat nicht negativen Score so, aber das ASN, das Netzwerk, aus dem das kommt, oder der Besitzer des Netzwerks, als auch die IP sind schon mehrfach negativ aufgefallen. So. Hier nochmal zwei Beispiele für die Selectors. Ne, bei dem Sinn weiß ich jetzt nicht so recht, aber man kann es machen. Hier oben nehme ich mir das Subject, mache das Ganze Lowercase und codiere das in Hex und lasse mir die ersten 16 Zeichen geben. Dann bekomme ich jetzt diesen Hex-String und kann den gegen eine API abfragen, im DNS abfragen, irgend sowas. So, Attachment Hashes da oben, ne? SAA 256. So, ne? Und diese Art von Ergebnissen kann ich überall dann auch weiterverarbeiten. Das hier unten ist eine schöne Sache. Es gibt im SBB eine automatische Bitcoin-Erkennung. Es gibt ja immer mal wieder diesen Bitcoin-Spam, die meinen, wir haben dich gehackt und wollen jetzt mal zwischen 800 und 1600 Dollar von dir haben in Bitcoin. Was war das Einfachste, was man tun kann? Entweder ich suche mir die ganzen Bitcoin-Adressen oder ich baue mir eine Reputation auf die Bitcoin-Adresse selbst auf. Dann macht das SBB für mich. So. Und nochmal ein Beispiel für die Composites. Das heißt, ich kombiniere das Ganze. Hier hinten sage ich, entweder es kommt Bias vor oder Fuzzy. Fuzzy ist auch so eine Texterkennung. Es kommt eins von beiden vor. Und das ist tatsächlich hier ein Ergebnis eines bestimmten Moduls. Das ASN-Modul macht eine quasi Geo-IP-Geschichte soweit auf. Und wenn dort im Ergebnis drinne kommt, Country ist China oder Vietnam. So, ne? Und daraufhin kann ich quasi das Ganze weiterverarbeiten oder hier, ich erhöhe mir den Score, weil ich mir dann umso sicherer bin, dass es wirklich der Spam ist. Das ist das, wo wir im Endeffekt hinwollen. Ne? Lest mal ganz kurz durch. Und ja, also wichtig ist hier eigentlich bloß zu sehen, wir wollen quasi mit den ganzen dickgeschriebenen Sachen, das sind sogenannte Symbole. Wir wollen viele davon. Wir wollen viele Indikatoren haben, sodass wir uns im Endeffekt dann sicher sind, das wirklich auseinanderzubringen. Ne? Und hier dieser Spam ist tatsächlich, ne, 36 von 15 Punkten. 15 Punkte ist das Limit im SBMD. Das ist ganz, ganz klar drüber. Und dann können wir auch diese ganzen dynamischen Sachen lernen automatisch mit diesen ganzen Texterkennungsmechanismen, diese Reputationen und so weiter. Das heißt, er schreibt sich selbst die Reputation auch weiter mit. So, sind leider ein wenig gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich hier ein bisschen drüber rennen. Was wir halt gern gemacht, das meinte ich eben schon, Indikatoren, diese Kombination, das nacheinander zu machen und ganz zum Schluss eine Auswertung obendrauf. Das ist ein Workshop, den haben wir letztes Jahr gehalten auf unserer eigenen Konferenz. Das ist nochmal so ein Einstieg, wie wir auch im SBMD arbeiten. Da sind Configs hinterlegt und so weiter. Also so ein ganz Basis-Setup und auch die Idee, wie wir das irgendwo machen. Ich komme gleich noch zu Ansible-Geschichten, die wir machen. Das wird nämlich der Workshop auch, den wir hier dann nochmal anschließen lassen. Das heißt, der wird hinterher auch wieder auf dem GitHub mit drauf liegen. So, also Enterprise. Das heißt, wenn ich in einem Unternehmen Enterprise-Produkte einsetzen muss, muss das mindestens sowas können. Die Liste ist schon wieder 2 Jahre alt. Vermutlich müsste man sie mal updaten und da ist bestimmt jetzt noch mehr KI mit drin. Aber so ohne dem geht es gar nicht. Gucke ich mir diese einzelnen Werte hier mal an. Ne, hier, Advanced Threat Protection. Ja. Ne? Böses Fall, gutes Fall. Können wir auch so. So, also können wir es damit umsetzen? Wir sagen definitiv von dem, was der RSBMD kann. Was uns fehlt, sind Daten. Wir brauchen, das ist das, was eben diese kommerziellen Hersteller en masse haben. Ne? Wir haben, was weiß ich, Cisco hat bestimmt 6-stellige Zahlen von ihren ESA Iron Ports draußen. Die melden alle zurück. Das heißt, ihre Talos-Datenbank können die so viele Daten sammeln, die sie dann an euch auch wieder rausspielen. Und genau den Teil müssen wir quasi ersetzen, um mindestens genauso gut zu sein. Und wir haben an vielen, vielen Stellen eigentlich genau das Gleiche auch umsetzen können. Wir haben dann nur geguckt, wo wir die Daten herbekommen. Ne? Und da sind dann Anbieter wie hier Spamhaus, die sich so auf reine Datenhaltung oder was auch immer sehr gut geht, fragt euren Antivirus-Anbieter. Ne? Die haben oft Rohdaten, die sie euch auch zur Verfügung stellen. So, also das können wir. Hier würde ich gerne nochmal drauf eingehen. RSBMD ist ja auch ein Open-Source-Produkt, Apache-Lizenz. Der Veselot Starkov hat mittlerweile ist nicht mehr angestellt bei einer Firma, sondern hat die RSBMD Limited gegründet. Und tatsächlich ist es uns auch wichtig, dass die Projekte dann auch entsprechend auch mitfinanziert werden. Ihr könntet bei uns sogenannte hier diese Fuzzy Plus Feeds, wo nochmal weitaus mehr drinsteckt, als es in der Community-Variante drin ist. Und auch hier, sie haben so ein Shop-System gebaut, das heißt so im kleinen Bereich, um einfach so diesen Support und diesen Fuzzy Access auf die größere Datenbank zu haben. Ne? Man kann das auch im ganz Kleinen tun hier. So, und darauf würde ich gerne nochmal eingehen. RSBMD kann recht komplex werden, auch große Setups können sehr komplex werden. Das haben wir irgendwie seit vielen Jahren gemacht. Ich war irgendwann mal beim Kunden, der meinte dann ganz, falscher Slide, wartet, kommt gleich. Also was wir bauen, ist quasi wirklich so All-in-One-Server. Ich habe diesen einen Hoster, da ist alles drauf, kommt auch alles auf ein System. Dann gehen wir zum nächsten, die sagen, okay, ich muss alles doppelt redundant haben. 2 Rechenzentren, in jedem Rechenzentrum redundant und so weiter, skaliert sich das Ganze so in die Breite. Ne, dazu irgendwie viele Instanzen. Wir machen viel mehr so in aktuellen Projekten auch. Ne, da haben wir gar nicht mehr so viel mit Mail-Infrastruktur zu tun. Die steht nach einem Tag. Ne, wenn das einmal automatisiert ist, dann haben wir zum Beispiel ganz viel mit LDAP rumgespielt. Keycloak jetzt mit rein und alles. Das heißt, irgendwann landen wir hier bei sowas. Und das Ganze haben wir mittlerweile in Ansible gegossen. Das heißt, wir haben so diesen Gesamtstack und das Ganze, die Rollen und so weiter sind so aufeinander abgestimmt, dass sie auch hundertprozentig zusammenpassen. Oder nicht hundertprozentig, aber sehr gut zueinander passen und damit eigentlich so eine sehr komplexen Infrastrukturen auch soweit umsetzen können. Genauso kann diese Rolle aber auch immer, die sind soweit so generisch, ich kann auch einen Single-Server damit machen. Ne, also irgendwie mal kurz einen kleinen Container bespielen, wo ich jetzt eine Datenbank drin haben will, die nichts miteinander zu tun hat, geht genauso gut, als wenn ich sage, ich brauche den großen Cluster. So, da hilft Ansible ganz, ganz dolle. Und wir haben eigentlich immer über unsere Best Practices noch mit reingemacht. Was mal irgendwann 2018 bei einem Kunden, ja, okay, wir basteln mal kurz was für Postfix, sind mittlerweile über 45 Module geworden, ne, wo jetzt irgendwie auch ne, irgendwas Galera, Open LDAP, so das Ganze, was so drumherum ist, da jetzt auch mit drin steckt. Ne, das Ganze hier dann auch in die Richtung Passwortmanager, IP-Tables, und so weiter. So, da reden wir dieses Jahr drüber. Das heißt, im Sommer oder nee, Anfang Juni könnt ihr vielleicht auf unser GitLab nochmal, auf unser GitHub nochmal drauf gucken. Da werden wir hier dann auch noch mehr dazu ganz ausführlich was gesagt haben. So, dahin wollte ich dann eigentlich kommen. Wenn er da drauf guckt, da ist noch nicht viel. Da ist genau eine Rolle drauf. Das haben wir uns auch ein wenig anders vorgestellt. Die ganzen Rollen sollen oder sind Open Source. Wir wollen sie jetzt bald auch auf Open Code und dann vermutlich als Mirror auch auf GitHub irgendwie soweit releasen. Haben wir noch nicht ganz geschafft. Ein paar Sachen wollen wir noch aufräumen, dann kommen die dort auch hin. Ansonsten, unser Modell dabei ist quasi, dass es noch ein Early Access mit Support und so weiter gibt. Das ist bei uns in einem internen GitLab. Wenn ihr an sich Interesse habt und euch das unbedingt mal angucken wollt, meldet euch gern. Ich würde die auch so schon mal rausgeben. Bloß eben, wenn wir es bei Open Code oder GitHub hinterlegen, dann sollten die auch schon ein bisschen Stand haben. Sowas. Genau. Da soll es für uns noch hingehen. Was uns noch fehlt, wir können auf der Konsole alles. Wir können mit Ansible wunderbar alles machen. Wir wissen auch genau, an welcher Stelle wir einen Wert ändern müssen. Das ist bei vielen oder viele wünschen sich dann auch eher eine grafische Oberfläche, indem sie sowas machen können. Mandantenfähigkeit, Logging, das Ganze, Recherche, sowas, ne, was ist passiert. Das ist tatsächlich das, woran wir jetzt arbeiten wollen. Und dann haben wir vermutlich auch den Enterprise Mail Stack dann irgendwie in die Richtung bereitgestellt. Das nächste ist natürlich auch, dass wir an Datenpunkten irgendwie arbeiten. Das heißt, dass wir euch auch mit Reputationsmodulen oder mit Reputationsdaten dann unterstützen können. Einmal kommerziell, aber wir haben genauso Ideen, ob man das nicht auch einfach so als Crowd-Service so, ne? Wir machen als Community, geben wir Daten und nehmen Daten, ob wir uns da nicht auch komplett unabhängig entsprechend Datenbasen irgendwie aufbauen können. Ja. Vielen Dank. Das war meine letzte Folie dazu. Habt ihr Fragen?
Viele Firmen betreiben nicht mehr ihren eigenen Mail-Server, sondern sind bei großen Providern. Ich schaue mir oft MX-Records an und sehe dann, okay, da hat keiner mehr den eigenen E-Mail-Server. Könnt ihr da schon irgendwie eine Trendumkehr feststellen, dass das wieder in die andere Richtung geht oder ist das noch immer ein Abwärtstrend?
Jein. Also die Frage war, ob das Wechseln in die Cloud für viele Großunternehmen, ob sich das jetzt schon umkehrt oder nicht. Wir haben bei Mailbox.org ein Produkt, das nennt sich EVAC, irgendwie Emergency Plattform. Also das heißt, wenn dein Großunternehmen quasi abgegrenzt ist, was ich Office 365 down, dann kannst du bei Mailbox.org sagen, jetzt bitte meine 500.000 Postfächer hier neu deployen und dann haben die Leute zumindest, können sie wieder E-Mailen. Da sehen wir tatsächlich mehr Anfragen. Und das andere ist, manche Cloud-Projekte können auch gar nicht da unbedingt umgesetzt werden. Ne? Also ob die Mitarbeiter in der Cloud bleiben, ist die eine Frage, ne? Und wie lange. Aber viele andere Sachen sehen sie auch, dass sie die in der Cloud gar nicht machen können. Shop-Systeme, sowas, ne? Die ganz großen. Ja. Hm? Ja, also die Frage war, ob man bei meinem eigenen Server viel tun kann, um die eigene Reputation damit hochzuhalten. Tatsächlich haben die irgendwann angefangen, das Ganze umzudrehen. Ne? Also die haben nicht mehr gesagt, okay, alle sind potenziell erstmal gut und alle, die auffallen und böse sind, die stufe ich runter, sondern die sagen, okay, alle sind da unten und wenn du ganz artig bist, stufe ich dich hoch. Und viele Provider sind da einfach dingsmäßig hier. Wo hatte ich meine Reputation? Hier bestimmt auch eine. Sowas machen die auch. IP-Reputation. So, wenn das aufs ASN geht, wie hier oben, ne, das ist schon 0,33, dann bist du einfach in Sippenhaft genommen. Ne, machen wir theoretisch hier genauso. Wir scoren das bloß nicht ganz so hart. Tatsächlich im Endeffekt ordentliches D-Mark oder DKIM, D-Mark machen und arg signieren. Das ist für Google immer noch das Beste, was du machen kannst.
Gibt es von dem ersten Deal irgendwo eine vollständige Liste aller Optionen, die mit gefolgt werden, in der normalen
Nein. Es gibt viel, also tatsächlich, der Weselot ist ein super guter Programmierer, aber wenn diese Leute auch gleichzeitig die Doku schreiben, geht tatsächlich immer einiges unter oder es ist komisch beschrieben. Wir gucken auch für einiges ab und zu mal den Quellcode. Dass das wirklich alles hundertprozentig beschrieben ist, ist tatsächlich, ne, er hat einen Angestellten, es ist zu zweit da leider nicht zu schaffen. Okay. Gut. Ansonsten bin heute noch den ganzen Tag hier, quatscht mich gern noch an. Und dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit.